Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören, die Audiothek. Im folgenden Vortrag Gibt es Unvergleichliches? Befasst sich SFB 1288-Mitglied Prof. Dr. Walter Erhardt unter anderem mit der Frage, wann performative Vergleichspraktiken zu Behauptungen führen, die unvergleichbar sind. Anhand von unterschiedlichen Beispielen aus der Reiseliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts analysiert er, wann sich Menschen miteinander verglichen haben und wann es als unmöglich betrachtet wurde. Der Vortrag wurde im Rahmen der SFB 1288 Ringvorlesung Nothing Compares to You am 19. Mai 2021 aufgezeichnet. Thematisiert wurden dabei verschiedene Perspektiven auf die Praktiken des Vergleichens, ihre Ursachen und Effekte. Professor Dr. Walter Erhardt ist Projektleiter im Teilprojekt D04 Weltvergleich und Weltwissen, ethnografische Reiseliteratur und vergleichende Wissenschaften 1850 bis 1950.
Also gibt es Unvergleichliches, fast ein Synonym zu Nothing Compares to You mit Fragezeichen. Und natürlich gibt es Unvergleichliches. Hier sehen wir es schon. Anders zu sein macht unvergleichlich. Offensichtlich sind die Inneneinrichtung und die Bewohnerinnen und beide zugleich eben unvergleichlich und werben damit mit dem Unvergleichlichen. Offensichtlich gibt es ein Verlangen nach Unvergleichlichkeit, ein großes Verlangen nach Unvergleichlichkeit, das ist, glaube ich, eine Werbung aus dem FAZ-Magazin, ein Verlangen nach Unvergleichlichkeit in dem Meer von Vergleichen, das uns umgibt. Wenn man sowas sucht, dann fallen einem als erstes immer die Immobilien, also Peter Krampers Projekt, in die Augen, wo sich der Vergleich besonders lohnt, wo der Vergleich besonders viel Geld spart. Und in dieser Vergleichsmanie scheint das Unvergleichliche einen besonderen Appeal zu besitzen oder eine Ausnahmestellung zu genießen. Ich möchte anfangen als Einstieg in die Bedeutung des Unvergleichlichen mit einer Ausstellung im Berliner Bode-Museum, das Sie vielleicht einige von Ihnen, von euch gesehen haben. Eine Ausstellung mit genau diesem Titel Unvergleichlich, Kunst aus Afrika im Bode-Museum. Das war ein Projekt Kunst aus Afrika, die konfrontiert worden ist mit mittelalterlicher Kunst und zwar nebeneinander gestellt und also das Vergleichen und das Unvergleichliche sozusagen ausprobieren oder präsentieren zu wollen. Das sah dann so aus, eine Gegenüberstellung. Das sind zwei Darstellungen von Neugeborenen aus Ghana und aus Perugia und eine bemerkenswert hässliche Jesus-Christus-Figur, die eine Kultfigur auch ist in Perugia. So sah das aus, also eine Gegenüberstellung. Wir hatten mal einen Vortrag, an den ich mich kaum noch erinnere, vor allem an die Vortragende, wie sie hieß, in der eine scharfe Kritik geübt worden ist an dieser Ausstellung, weil sie eben eurozentrisch ist und gegenüberstellt und das Vergleichen aus der eurozentrischen Warte aus erst ermöglicht und anregt. Und das stimmt vermutlich. Der Katalog dieser Ausstellung, so sah das in der Ausstellung aus, das andere war ein Katalogbild. Der Katalog dieser Ausstellung ist bemerkenswert, weil er über das Vergleichen als koloniales Machtinstrument reflektiert, genau wie der SFB 2017. Er erwähnt auch Chakrabarti, den Eurozentrismus. Er hat eigentlich so eine Parallelfunktion zu unserem SFB-Projekt. Und deswegen hat Horn Saussy in seinem Buch, das in unserem Rahmen entstanden ist, Are We Comparing Yet, auf diese Ausstellung auch Bezug genommen und die doppelte Perspektive vor allem betont, die an solcher Ausstellung mit dem Titel Unvergleichlich geübt werden kann. Die erste Perspektive ist natürlich eine Skepsis gegenüber diese provozierten Vergleiche dieser Ausstellung. The Catalogue of Unvergleichlich gives the works the best form of homage, a detailed perceptive analysis, but the installation does not quite overcome the character of a publicity stunt, ein Werbegag oder Publizitätswirksamkeit. Cosmopolitanism wins an easy victory, unchallenged. The African works are clearly guests in a European house. Does one get to wear the title of cosmopolitanism while staying where and as one was? Or is a more demanding passage through otherness required? A passage through otherness, eine Passage durch die Andersheit. Die Frage wäre, ist hier die Orientierung auf Unvergleichlichkeit, indem man eben die Andersheit durchquert und nicht von seiner Warte aus vergleicht? Die andere Perspektive von Horn Saussy ist ist anerkennend, despite these equivocations, the unvergleichliche exhibit does stage a break in the European exclusivity of the collection, a contrast whereby the unmarked begins to see that it might be marked. It tests universalism even if it must do so through the device of the exception. The known in terms of the unknown, das heißt, das Bekannte wird konfrontiert mit etwas, was nicht verglichen werden kann oder vielleicht nicht verglichen werden kann. Die Skepsis oder das Projekt geht sozusagen in diese Richtung. Und das Unmarkierte, also das Europäische, das Weiße, wird markiert, wird das Objekt, wird zum Unbekannten. Gibt es da so etwas wie das Unvergleichliche? Und Hornsouci nennt das reflexive comparison. It reconceives the known in terms of the unknown rather than the more usual inverse. Also das Bekannte in terms of Umdrehung der Perspektive. Führt das uns zu dem Unvergleichlichen, die passage through Otherness. Und hier taucht die Frage des Unvergleichlichen auf und das gibt es in mehreren Facetten. Die Unvergleichbarkeit des Holocaust, da hat Angelika ja einen Blog geschrieben. Die Unvergleichlichkeit von Kunstwerken, der Antrag von Elisa Ronsheimer erwähnt ein Zitat oder zitiert Peter Sondi, Kunstwerke haben ein Verlangen, nicht verglichen werden zu wollen. Und bei Kants Bestimmung des Erhabenen taucht bekanntlich mehrmals die Vokabel auf, es ist über alle Vergleichung groß, es ist über alle Vergleichung eindrucksvoll erhaben. Das ist das Projekt von Johannes Grawe bekanntlich. Die zwei anderen Punkte, auf die will ich eingehen heute, die Einzigartigkeit des Individuums, also so wie in der Werbung, gibt es die Unvergleichlichkeit durch das Anderssein und die Unvergleichbarkeit fremder Kulturen. Und da nehme ich bei beiden Bezug auf die Projekte, die ich begleiten konnte in den letzten 4 Jahren. Zunächst aber eine etwas systematische Annäherung an die Unvergleichlichkeit, die Bezug nimmt auf einen unserer ersten Impulse, nämlich die Vergleichshindernisse. Und so wurde das auch im ersten Antrag ausbuchstabiert. Es gibt einen Unterschied zwischen Inkommensurabilität und Non-Kommensurabilität. Das war schon schwierig zu merken, immer dieser Unterschied. Es wird noch komplizierter, weil es verschiedene Parallelbegriffe gibt in der Literatur, die dann das Ganze begrifflich sehr kompliziert machen. Also die Unkommensurabilität wäre die Non-Comparability und die Non-Kommensurabilität wäre die Incomparability. Kurz gesagt geht es eigentlich nur darum, dass im ersten Fall viele Vergleichshinsichten keinen Gesamtvergleich ermöglichen. Also zum Beispiel berühmtes Beispiel der Mercedes und das Fahrrad. Die können natürlich verglichen werden, aber unter so vielen Gesichtspunkten, dass das überhaupt nicht ein Gesamtvergleich, also dass eine Inkommensurabilität dieser zwei Objekte einen Gesamtvergleich unmöglich macht. Das zweite ist unser Thema eher, nämlich die Unvergleichlichkeit von Objekten per se, die Non-Kommensurabilität. Man kann das übrigens semantisch im Deutschen auch erkennen bei den beiden Adjektiven unvergleichbar und unvergleichlich. Unvergleichbar wäre das, was die Akteure machen oder nicht machen können, nämlich den Gesamtvergleich herbeiführen. Und unvergleichlich ist das, was im Objekt liegen würde, das Unvergleichliche in einem Objekt, das ist nicht erlaubt, dass es mit etwas anderem verglichen wird. Und ich nehme kurz Bezug auf den Aufsatz von Hartmut von Sass in unserem Sammelband über das Unvergleichliche mit der These, dass es such a thing as structural incomparability, also das ist die Non-Kommensurabilität im zweiten Sinn, dass die nicht existiert. Das heißt, eine Struktur, dass ein Objekt nicht vergleichbar ist, das ist nicht möglich, sondern es gibt nur eine performative Unvergleichlichkeit, die laut ihm zu einer Ethik des Vergleichens führt, nämlich es ist particularly significant for the limits of comparing different items. Und das ist die Frage, ja, der Ethik des Vergleichens. Manches soll nicht verglichen werden, manches darf nicht verglichen werden. Es gibt Grenzen bei dem Vergleichen von Objekten. Interessante Frage, die zur Frage führt, welche Funktion haben solche Begrenzungen? Da gibt es ja eine ganze Reihe von Überlegungen. Das Wichtige ist aber die These, es gibt keine Unvergleichlichkeit. Es gibt keine Unvergleichlichkeit, es gibt nur Unvergleichlichkeitsbehauptungen. Und die Frage und die These wäre, wann führen performative Vergleichspraktiken zu Unvergleichlichkeitsbehauptungen? Wenn es sozusagen, ich würde eher auch in diesem Zusammenhang von einer Rhetorik der Unvergleichlichkeit sprechen als von einer Ethik, kann man natürlich auch, aber erstmal interessant ist die Rhetorik, das heißt, wenn es nur Unvergleichlichkeitsbehauptungen gibt, wann führen die Vergleichspraktiken zu solchen Behauptungen? wie wird diese Dynamik sozusagen in Gang gesetzt? Und ich möchte das kurz erläutern an diesen zwei Beispielen, eben aus den Projekten kommen, die autobiografischen Praktiken und die ethnografischen Praktiken. Beide haben mit Unvergleichlichkeit zu tun. Das war eines der Ausgangsüberlegungen unseres Projekts von Franz Arlinghaus und mir. Gibt es in den Autobiografien sozusagen einen Punkt, wo die Unvergleichlichkeit des Subjekts zutage tritt? Sind Autobiografien vielleicht sogar dazu da, solche unvergleichlichen Subjekte herzustellen im Erzählen des eigenen Lebens? Und bei ethnografischen Praktiken ähnlich, gibt es sozusagen eine Unterbrechung des eurozentrischen Vergleichens von europäischer Warte im Hinblick auf fremde indigene Kulturen zu Beginn des zweiten Entdeckungszeitalters im 18. und 19. Jahrhundert. Das sind sozusagen zwei kleine Fallstudien, will ich es gar nicht nennen, sondern zwei Beispiele, an denen man das Unvergleichliche als Behauptung oder als Ergebnis auch eines Vergleichens beobachten könnte oder beobachten zu können vermutet. Das erste Beispiel sind die zwei Autobiografien von Rousseau und Goethe. Und Rousseaus Zitat aus dem Beginn seiner Autobiografie, Franz Arlinghaus kann es wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören und lesen, weil wir es so oft in den Vordergrund gestellt haben, ist diese Aussage von Rousseau: Ich beginne ein Unternehmen, das ohne Beispiel ist und das niemand nachahmen wird. Ich will meinesgleichen einen Menschen in der ganzen Naturwahrheit zeigen und dieser Mensch werde ich sein, ich allein. Ich bin nicht wie einer von denen geschaffen, die ich gesehen habe. Ich wage sogar zu glauben, dass ich nicht wie einer der Lebenden gebildet bin. Wenn ich nicht besser bin, so bin ich wenigstens anders. Das ist natürlich eine durchschlagende, vehement aufgebotene Rhetorik des autobiografischen Ich. So bin ich wenigstens anders. Es ist eigentlich auch die historische Erläuterung zur Werbung, anders zu sein macht unvergleichlich, denn das ist Rousseaus Punkt. Wenn ich nicht besser bin, also wenn ich nicht einen Komparativ, einen moralischen anlege im Vergleich zu anderen Menschen, dann bin ich wenigstens anders, egal wie. Also hier haben wir, und so wurde es auch immer gesehen, eine Unvergleichlichkeitsbehauptung am Beginn der europäischen Autobiografik, wenn man so möchte. Und es gibt in Rousseaus nicht publizierten, nicht erschienenen Reflexionen und Aufzeichnungen zu seiner Autobiografie Passagen, in denen er dieses Problem adressiert und auch als Problem adressiert, dass das Vergleichen selber, gerade aufgrund seiner Unvergleichlichkeit, er fragt eigentlich direkt danach, ist Unvergleichlichkeit als Postulat des Ich eigentlich möglich? Eine der entscheidenden Passagen, Fragen ist, wie kann man ein Wesen allein durch die Verhältnisse bestimmen, die in ihm selbst liegen, ohne es mit nichts zu vergleichen? Also Rousseau, das war eigentlich so eine Entdeckung von uns, Rousseau entdeckt das Problem des Vergleichens genau in dieser autobiografischen Praxis. Und er stellt diese Frage und er variiert und experimentiert, kann man sagen, mit der Einzigartigkeit des Ich. Das ist sein Vorsatz und das kann man sagen, ist so sein Vorsatz des autobiografischen Schreibens, die Einzigartigkeit des Ichs zu bestimmen in der Unvergleichlichkeit, die aber so aussieht, dass eher so wie die Inkommensurabilität in dem Beispiel, dass man zu viele Einzelvergleiche hat. Also man kann sich mit allen möglichen Leuten vergleichen und anders sein und gleichzeitig erwächst aus diesen Ähnlichkeiten und Unterschieden eine Einzigartigkeit allein durch die Vielzahl der bei jedem Menschen anderen Vergleiche. Von daher kommt die Einzigartigkeit zustande. Es gibt noch andere Modelle bei Rousseau, um dieses Ideal der Einzigartigkeit vorzuführen. Das ist zum Beispiel, dass er sein eigenes Handeln als unerklärlich beschreibt. Also die Motive werden von ihm offen als unerklärlich genannt. Dann ist es per se eigentlich nicht kommensurabel, wenn vor allem die nicht moralischen Taten, das ist ja dieses schockierende Dokument einer Authentizität des eigenen, also des nicht besseren Guten, sondern auch des schlechten Ich. Es gibt sozusagen diese schöne Sequoia, ich weiß nicht, woher es kam, die Antriebe, ich bin eben so singulär, meine Stimmung war so singulär, dass ich nicht weiß, woher es kam. Also das sind die einzigen Artigkeitsbestimmungen, aber eigentlich nicht. Also es ist sozusagen die Rhetorik, die Behauptung der Unvergleichlichkeit, die auf verschiedenen Ebenen zur Einzigartigkeit beitragen soll. Nun gibt es eine zweite Autobiografie von Goethe, kurz zu erwähnen, die ebenfalls auf Einzigartigkeit, bekanntlich Inkommensurabilität, setzt, aber dies dezidiert mit Also hat ein ähnliches Ziel der Autobiografie, des autobiografischen Schreibens, aber eine Vergleichspraxis. Und zwar eine, wie ich denke, aufgrund unseres SFBs noch nie so richtig in den Mittelpunkt gestellt worden ist und erkannt worden ist, eine dezidierte Vergleichspraxis, elaborierte Vergleichspraxis. Kurz ein paar Zitate, um das kurz anzudeuten. Goethe trifft Lavater, diesen berühmten Schriftsteller, und er schreibt dazu: ein Individuum einzig ausgezeichnet, wie man es nicht gesehen hat und nicht wiedersehen wird, sah ich lebendig und wirksam vor mir. Wir anderen waren so und so und so, kommt dann. Allein Lavater war ganz anders gesinnt. Das ist eigentlich Rousseaus Impuls, ne? Ein Individuum, das einzigartig ist. Für Goethe nun wird diese Figur dann relational zu ihm gesehen. Für mich war der Umgang mit Lavatern höchst wichtig und lehrreich, denn seine dringenden Anregungen brachten mein ruhiges, künstlerisch beschauliches Wesen in Umtrieb, freilich nicht zu meinem augenblicklichen Vorteil. Seine Bildung, sein Heranwachsen, seine Entwicklung sieht Goethe durch Kontrast und Differenz zu anderen Figuren. Die Ähnlichkeit ist die religiöse Gestimmtheit von Lavater. Der Unterschied ist seine eher Zurückgenommenheit, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber er bestimmt Ähnlichkeit und Differenz. Relational dieses einzigartige Individuum zu sich selber. Dann taucht Basedow auf, aber ich sollte sobald nicht wieder zur Ruhe kommen, denn Basedow traf ein, auch in sein Leben trat ein, berührte und ergriff mich von einer anderen Seite. Einen entschiedeneren Kontrast konnte man nicht sehen als diese beiden Männer. Kontrast zwischen Figuren, die im Leben auftreten, aus diesem Kontrast wird die eigene Entwicklung herausdestilliert. Im Kontrast, im Vergleich zu diesen beiden, und je mehr auftauchen, desto mehr Vergleiche gibt es, und aus diesen Vergleichen erwächst die Dynamik des eigenen Lebens. Dann kommt Jacobi, der ihm gemäßer ist. Hier tat sich kein Widerstreit hervor, nicht ein christlicher, nicht ein didaktischer, das ist der Unterschied. Die Gedanken, die mir Jacobi mitteilte, entsprangen unmittelbar aus meinem Gefühl. Dann kommt die Generation des Sturm und Drang, und die ist ähnlich, aber Jacobi wird dann auch wieder differenziert, der ist auch anders in einer Beziehung, und so schält sich sozusagen dieser Lebensgang aus den Vergleichen heraus. Es ist eine Einzigartigkeit durch Vergleich, ganz dezidiert bei Goethe, und das ist auch das Modell, das könnte man auch nachvollziehen vermutlich bis ins 19. Jahrhundert, das große Modell Goethes. In vielerlei Hinsicht wirkt auch in dieser Vergleichspraxis. Diese Einzigartigkeit durch Vergleich führt zum Beispiel dazu, dass sich viele gelehrte Männer des 19. Jahrhunderts mit Goethe vergleichen und ihre eigene Einzigartigkeit aus diesem Vergleich ziehen. Also Einzigartigkeit durch Vergleich. Und man sieht hier autobiografische Praxis, Herstellung von Einzigartigkeit, nicht über Unvergleichlichkeit, sondern eher Problematisierung und permanente Vergleiche. Und es ist kein Zufall, dass zur selben Zeit eben die vergleichenden Wissenschaften beginnen, die dezidiert Wissen erzeugen durch Vergleichen, so wie hier autobiografische Entwicklung, autobiografische Einzigartigkeit durch Vergleichen generiert wird. So ist Generieren von Wissen in den vergleichenden Wissenschaften, wie der Name schon sagt, aus dem Vergleich. Und Rousseau hat das angedeutet, indem er sagt: Ich biete Ihnen ein einzigartiges und nützliches Werk, das als erstes Vergleichsstück beim Studium der Menschheit, der Menschen dienen kann. Das ist der Weg sozusagen, oder die Offerte von Rousseau. Ich bin ein Teilstück vergleichender Wissenschaften. Meine Einzigartigkeit dient dem Studium der Menschheit. Es ist ein Vergleichsstück, ein Pièce de comparaison. Und so komme ich zu den vergleichenden Wissenschaften, zu einem zweiten Beispiel. Und just wie Antje greife ich ein Zitat von Bettina Heinz heraus, das in ihrem Aufsatz die einzige Stelle ist, wo sie auf unser Teilprojekt, Kirsten Kramers und mein Teilprojekt, hinweist, nämlich indem sie ihr Stufenmodell von Vergleichen erläutert. Zuerst kommt die Ähnlichkeit, also die Gleichartigkeitsannahme, dann kommt, das wird über ein Tertium gemacht, und dann kommen die Unterschiede. Das ist sozusagen der Prozess des Vergleichens. Sowohl in der Wissenschaft wie im Alltag ist das Spektrum auf Vergleiche begrenzt, deren Komparata zu einem bestimmten Zeitpunkt als hinreichend ähnlich eingestuft werden. Erst dann bietet es sich an, nach ihren Unterschieden zu fragen. Wilde und Zivilisierte ließen sich erst dann miteinander vergleichen, als beide gleichermaßen als Menschen angesehen wurden. Das ist ein entscheidender Punkt. In allen diesen Weltreiseberichten, die wir untersucht haben, gibt es untergründig dieses Problem. Große Unterschiede, die bemerkt werden, ethnografischer Art, und gleichzeitig eine Ähnlichkeit, die am Ausgangspunkt steht, nämlich die Idee der Menschheit. Ich würde gerne dieses Zitat mit einem Zitat von Foucault parallelisieren. Das ist nicht aus Ordnung der Dinge, sondern aus einem Interview, ist aber eben bezogen auf dieses Projekt von Foucault, die neuen Humanwissenschaften um 1800, auch übrigens in Hinblick auf den Vergleich zu bestimmen. Je tiefer man in den Menschen eindrang, desto mehr verflüchtigte er sich. Je weiter man ging, desto weniger fand man ihn. Man hoffte, wenn man das Leben der Worte untersuchte, die Entwicklung der Grammatiken erforschte und die verschiedenen Sprachen miteinander verglich, das waren eigentlich die Ethnographen auf unseren Reisen, die das gemacht haben, dann werde gewissermaßen der Mensch selbst hervortreten, entweder in der Einheit seines Gesichts oder in der Vielfalt seiner verschiedenen Profile. Da haben wir Ähnlichkeit, Gleichheit und Vielfalt. Doch den Menschen in seiner Freiheit und seinem Dasein fand man nicht. Und wir haben sozusagen auch untersucht, ob man diesen Menschen gefunden hat, dieses Tertium, in diesen vielen Reisebeschreibungen, die ähnlich wie in der Autobiografie eine Praxis zeigen gegenüber den Theorien der Zeit oder den Ideologien der Zeit. Eine Praxis, in der man genau in den Tätigkeiten der Akteure nachforschen kann, wie die Theorien oder der ethnozentrische Standpunkt in der Praxis vorgeführt und auch irritiert wird. Es ist ganz erstaunlich zu bemerken, wie der Unterschied zwischen Wilden und Zivilisierten aus Bettina Heinzens Äußerung, der ja sehr dominant ist, bekanntlich in dieser Zeit, wie der sich auflöst oder irritiert wird durch die Beobachtungen, so ist zumindest mein Eindruck nach diesen Reisebeschreibungen, durch die Beobachtung der Reisenden. Und das hervorstechende Merkmal ist eigentlich, dass die Unterschiede zwischen den Wilden, die Unterschiede zwischen den indigenen Völkern, die besichtigt und besucht werden, dass die so groß werden, dass der große Unterschied zwischen den Zivilisierten und den Wilden in Gefahr gerät. Und das Zitat, das das anklingen lässt, ist von einer englischen Übersetzung der Reisebeschreibung von La Perouse Reise. Das ist so das französische Konkurrenzunternehmen zu James Cooks drei Weltreisen kurz danach. Und Perouse kehrte nie zurück. Es war eine tragische Expedition. Und in dieser Beschreibung taucht auf eben, dass die Irritation, dass die indigenen Völker so unterschiedlich sind, dass man nicht mehr sie auf einem Entwicklungspfad anordnen kann. It was surprising to meet with so great a difference in the manners of savages, so little removed from each other, also auf benachbarten Inseln, and who practiced the same arts, also die den gleichen technologischen, kulturellen Entwicklungsstand hatten. Und trotzdem waren sie so unterschiedlich, dass man es nicht mehr auf so die großen Oppositionen und die großen Erzählungen sozusagen beziehen kann. Und aus diesem Grund löst sich das Tertium oder gerät das Tertium der Menschheit, der Menschen, die das Verbindende ist, in Gefahr, sich aufzulösen und in Verwirrung zu geraten. Ich habe das mal so versucht darzustellen, was da passiert oder was passieren könnte. Zunächst ist es wie bei Bettina Heinz und bei den Vergleichspraktiken so evident. Es gibt eine Ähnlichkeit, ein Tertium, dann wird verglichen in Hinsicht auf dieses Tertium und dann gibt es Unterschiede und die werden bekanntlich ausbuchstabiert, oft nach Fortschritt und nach Zivilisationsgraden und so weiter. Jetzt taucht Folgendes auf. Die Unterschiede im Vergleichen werden so groß und so wenig einordnbar, dass sich die Differenz zwischen Zivilisierten und Wilden auflöst und dann die Frage auftaucht, also die Foucault'sche Frage eigentlich, wo ist der Mensch sozusagen? Wo liegt das Tertium und wie ist die ursprüngliche Ähnlichkeit zweier Bereiche zu bewerten? Und dann taucht so etwas auf wie Unvergleichlichkeit, was jetzt nicht ist, dass man sagt, irgendein indigenes Volk ist unvergleichlich, sondern es ist sozusagen ein Scheitern des Vergleichen. Es wird angemerkt, dass man mit dem Vergleichen an eine Grenze kommt. Und ich habe nur noch ein paar Minuten, deswegen nur noch einen Hinweis darauf. Das exemplarische Erlebnis für mich war die Lektüre oder die Erforschung der ersten russischen Weltreise 1803 bis 1806. Von dieser Weltreise gibt es allein drei zeitgenössische Berichte, die darüber geschrieben worden sind. Von dem Aufenthalt auf den Marquesas-Inseln im Pazifischen Ozean gibt es also ganz unterschiedliche Berichte. Und da ist zu sehen, wie die Differenz zwischen Zivilisierten und Wilden sich nahezu auflöst, auch in der Perspektive der verschiedenen Berichte. Und vor allem dadurch, durch diesen spektakulären Moment, als die Expedition zu diesen Inseln gelangt, bemerken sie zuerst einen Wilden im Boot, der ihnen entgegenkommt. Und erst nach einiger Zeit merken sie, dass das ein Engländer ist, nämlich ein Engländer namens Roberts, der sich den Wilden angeglichen hat. Und damit nicht genug, sondern der Roberts fängt sofort an zu schimpfen über einen Franzosen, der sich auf der Insel befindet, mit dem er in Feindschaft lebt. Und dieser Franzose ist noch verwilderter als der Engländer. Der hat seine französische Sprache schon fast verloren. Und er glaubt auch an den Aberglauben, an den sogenannten Aberglauben der Völker dort. Es stellt sich dann raus, dass er schon mit 16 auf diese Inseln verschlagen worden ist. Und er sieht so aus. Das ist Joseph Caprice, der Franzose, über den erst letztes Jahr ein erstes Buch erschienen ist, über die Möglichkeiten eines Lebens. Und das Problem, das sich da zeigt, ist, dass in der Tat die Vergleichsmaßstäbe zur Einteilung der ethnografischen Objekte, der Welt, der Menschen, die Vergleichsmaßstäbe zusammenbrechen. Und erst vor 10 Jahren ist ein Buch erschienen, wo zum ersten Mal die Reiseberichte, die noch nie publiziert worden sind, von russischen Seeleuten, Tagebücher, sogar von japanischen Seeleuten, die da mit waren auf der Expedition. Und was sich herausstellt, ist, dass in der Tat die Verbindungen zum Beispiel zwischen den Seeleuten und den Indigenen intensiver waren als die zwischen den Seeleuten und den baltischen Offizieren auf diesem Schiff. Das heißt, es gibt, wenn man in diese Praxis hineinleuchtet, ein ganzes Feld an Beobachtungen und Entwicklungen, die genau das nachvollziehen, dass ein Vergleichen an seine Grenze gerät und dass sich dann das Unvergleichliche sozusagen meldet als ein Moment des Innehaltens von Vergleichen. Und das scheint mir das Entscheidende zu sein, dass die Rhetorik der Unvergleichlichkeit die Unterbrechung einer Praxis des Vergleichens anzeigt und dass sie dann interessant wird. Und dieses Unvergleichlich äußert sich in unterschiedlichen Rhetoriken natürlich, in den Nicht-Vergleichen-Können, im Aufhören von Vergleichen und so weiter. Es könnte sein, das sind so die, könnten so Hypothesen sein für unsere weitere Phase. Es könnte sein, dass die Entstehung der Ethnologie als Wissenschaft auch eine Verarbeitung solcher Erfahrungen sind. Also eine Verarbeitung vom Zusammenbruch ethnografischer Vergleichsmöglichkeiten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Danach setzt nämlich wieder ein exzessives Vergleichen ein, in der Ethnologie, vor allem in der deutschsprachigen Ethnologie, die alle Phänomene auf der Welt vergleichen und im Hinblick den Vergleichsmaßstab noch tiefer anlegen als sozusagen Menschheit, als etwas, was uns vereint, sondern in die Gedanken, in die religiösen Ursprungsgedanken der Menschheit, in die Psyche der Menschheit. Das sind so ein paar Titel dann aus der zweiten Hälfte, aus der Entstehungszeit der Ethnologie als Wissenschaft in Deutschland, in Berlin, Beiträge zur vergleichenden Psychologie, die Seele und ihre Erscheinungsweisen in der Ethnographie. Also die Suche nach einer nach neuen Tertia, gibt es in der Psyche sozusagen Strukturen, Parallelen und Vergleiche von Richard Andres, bekannt geworden, weil er alles vergleicht, alle Phänomene auf der Welt, ethnografischen Phänomene, versucht in dem volkstümlichen Naturglauben europäischer Landstriche zum Teil oder Sagen vorzufinden. Es gibt ein exzessives Vergleichen und es gibt plötzlich am Ende des Jahrhunderts wieder die Kritik an diesen Vergleichen. Eine Kritik, die wiederum so etwas ist wie eine Unterbrechung der Praxis. Und wenn man Franz Boas, die Idee dahinter, dass die Rhetorik der Unvergleichlichkeit als Unterbrechung einer Praxis anzusehen, also immer als Unterbrechung einer Vergleichspraxis anzusehen ist, die sozusagen nicht weiterführt oder wo das Tertium in Gefahr gerät zu verschwinden und solche Dinge. Und wenn man sich Franz Boas Aufsatz ansieht, The Limitation of the Comparative Method of Anthropology, dann findet man da zwar nicht das Postulat der Unvergleichlichkeit, das wäre auch sozusagen ethnologisch zu diesem Zeitpunkt gar nicht möglich, aber es findet sich sowas Ähnliches, nämlich das Vorführen eines Scheiterns von einer Vergleichspraxis. Und das bedeutet, dass man hier in dem Fall die indigenen Völker als primär nicht vergleichbar, sondern als genuin eigen untersucht. Das ist so, wenn man sich's anguckt, the flaw in the argument of the new method. Die war immer noch neu, diese Methode in der Ethnologie, immer noch neu. Also exzessives Vergleichen führt Boas auch auf. Und dann wenig später, in short, before extended comparisons, extended heißt auch räumlich extended, are made, the comparability of the material must be proved. Das heißt, das Ähnlichmachen wurde nicht geprüft. Das heißt, es wurde etwas ähnlich gemacht, was eigentlich nicht ähnlich ist. Also was nicht verglichen werden kann, wenn etwas nicht ähnlich ist. Therefore, we must also consider all the ingenious attempts at constructions of a grand system of the evolution of society as of very doubtful value. Das ist die Kritik an der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, die Ethnologie sich auf die Fahnen geschrieben hat. Aber erst nachdem im ersten Schritt der ethnografischen Forschungen diese Entwicklungsgeschichte bereits torpediert worden ist. Das lässt sich an der Reisebeschreibung, aus der das Zitat war, dass die erstaunlich ist, dieser große Unterschied der Indigenen. Aus dieser Reisebeschreibung lässt sich das auch schon gewinnen, dass ein Zweifel herrscht an dieser klaren Entwicklungsgeschichte. Und so würde das Unvergleichliche als das, was nicht ähnlich ist, als das, was den Vergleichspraxis unterbricht, so macht diese Rhetorik und diese Behauptung der Unvergleichlichkeit, die es ja eigentlich nicht gibt, so würde die Sinn machen. Und damit bin ich am Ende meines Parcours, nicht durch den SFB, sondern wie sich gezeigt hat, eher durch die zwei Teilprojekte. Aber ich hoffe, dass unsere beiden Teilprojekte und das, was daraus erwachsen ist, auch in irgendeiner Weise signifikant, nicht repräsentativ, aber signifikant ist für den Gesamt-SFB und was wir da tun. Vielen Dank.
Unvergleichliches Hören. Wie vergleichen wir? Was passiert, wenn wir vergleichen? Entdecke die Vielfalt der Vergleichspraktiken. Vorträge, Interviews und Diskussionen aus dem Sonderforschungsbereich 1288 Praktiken des Vergleichens der Uni Bielefeld. Unvergleichliches Hören, die Audiothek.